Willkommen bei Scale and Help, dem Podcast für Unternehmensnachfolge, Transformation und echten Impact. Mit Carlo Jesse triffst du die spannendsten Unternehmer und Nachfolger im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du, wie Unternehmen erfolgreich übergeben, skaliert und neu gedacht werden. Unsere Mission: One Business, One School. Let's go!
Heute zu Gast im Scale and Help Podcast ist Heike Schürkötter, Inhaberin von Salvus Mineralbrunnen, einem traditionsreichen Familienunternehmen mit starker Marke, tiefen regionalen Wurzeln und einer langen Unternehmensgeschichte. Salvus steht seit Generationen für Qualität, Beständigkeit und Vertrauen. Doch hinter jedem erfolgreichen Familienunternehmen stehen auch große Fragen. Wie führt man Tradition in die Zukunft? Wie übernimmt man Verantwortung? Und wie entwickelt man ein gewachsenes Unternehmen in einer sich ständig verändernden Welt weiter? Genau darüber sprechen wir heute mit Heike Schürkötter. Wir tauchen ein in ihren persönlichen Weg, die Herausforderungen und Chancen der Unternehmensnachfolge, moderne Führung im Familienunternehmen und die Verantwortung, die Unternehmertum mit sich bringt. Liebe Heike, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Scale and Help Podcast.
Ja, danke Carlo für das Intro. Ich freue mich auch, heute hier zu sein.
Heike, bevor wir über Salvus sprechen, wie würdest du dich selbst als Mensch beschreiben?
Ja, ich würde sagen, ich bin sehr verlässlich und zielstrebig, habe so dieses Unternehmergehen einfach in mir und bin immer sehr lösungsorientiert. Also wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und die formulieren ein Problem, dann rattert's bei mir im Kopf eigentlich schon und ich versuche irgendwie Lösungen zu finden, mitzuhelfen. Ich habe auch, ich glaube, ein Helfergehen in mir und so würde ich mich beschreiben. Teamplayer halt auch nochmal. Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, den ich dazufügen müsste.
Ich glaube, das hilft natürlich extrem, wenn man dann als Unternehmerin agiert, wenn man eigentlich diese Stärken hat als Teamplayer und pragmatisch lösungsorientiert zu sein. Wie war es denn, in einer Unternehmerfamilie aufzuwachsen? Ich kann mir vorstellen, das hat dich natürlich auch als Kind, als Jugendlicher, als Person unglaublich beeinflusst. Du kannst ja einfach mal so ein bisschen zurückgehen, so in die ersten Jahre, wie ihr als Kinder aufgewachsen seid.
Ja, natürlich ist in einer Unternehmerfamilie das Unternehmen, die Firma täglich präsent, am Esstisch und beim Fernsehen gucken abends und so immer. Irgendwie geht's um die Firma. Natürlich ist man da als Kind manchmal, dass man da vielleicht auch von genervt ist. Und auch wenn mein Vater hat damals am Wochenende auch viel gearbeitet, hat noch Getränke ausgeliefert, dann mussten wir sonntags mit diese Getränke ausliefern. Da hat man sich als Kind vielleicht auch sicherlich was anderes gewünscht. Nur so ist das eben, wenn man Unternehmer ist, dann ist man irgendwie 24/7 am Start quasi und ja, da mussten wir als Kinder mit und das war nicht immer schön. Auf der anderen Seite war es aber auch immer irgendwie spannend. Wir haben eben auch Einblicke gekriegt in Gastronomieobjekte oder in andere Themen, wo man als normales Kind vielleicht nicht so mit aufwächst.
War Salvus denn zu Hause immer Thema oder konnte man auch privat mal klar trennen? Aber du hast ja gerade schon mal so ein bisschen ausgeführt, dass ihr als Kinder schon mitgekommen seid, wenn dann mal Kisten ausgeliefert wurden. Und ihr wart ja nicht immer ein Hersteller von Mineralwasser oder das, was ihr jetzt operativ macht. Deswegen genau. Kannst du ja vielleicht noch mal kurz in die Geschichte zurückgehen. Wie hat das denn alles angefangen mit deinem Vater?
Ja, also der hat ja schon in jungen Jahren, ich glaube, da war er 15 oder 16, im Unternehmen seines Vaters gearbeitet. Und da gab es eine ganz kleine Getränkeproduktion, aber letztendlich war das mit heute gar nicht vergleichbar. Das war eher so in der heimischen Küche, wurde Zucker gelöst und der Grundstoff dazu gemischt. Und dann wurden am Tag vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Kisten abgefüllt, also alles Handarbeit quasi. Also so ist das mal angefangen in der Nachkriegszeit und wir hatten dann 1976 unseren ersten Getränkemarkt. Der lag auch bei unserem Wohnhaus direkt gegenüber. Also war auch da natürlich immer der Getränkemarkt vor Ort und das Unternehmen vor Ort. Also wir haben quasi über der Produktion gewohnt und also die dann natürlich später ein wenig mehr war als diese Küche. Und ja, wenn morgens um 6 Uhr der Kessel angestellt wurde für die Flaschenwaschmaschine, dann, ich will nicht sagen, ist man aus dem Bett gefallen, aber dann war das auch schon laut. Und wenn tagsüber dann die Produktion lief, dann ja, hatte man nicht mal eben so die Momente der Ruhe, sondern dann wohnte man und lebte man eben über einer Produktion. Und ja, wie gesagt, gegenüber war unser Getränkemarkt und da sind wir natürlich schon in jungen Jahren zwischen den Flaschenkisten und Bierfässern, wir hatten damals noch einen Getränkefachgroßhandel, hin und her gesprungen und wie gesagt, sind damit groß geworden. Und wir sind dann 1988 zur Hollefeldstraße gezogen, hier in Emstetten, also ins Industriegebiet mit 5000 Quadratmetern. Und ich glaube, irgendjemand bei der Stadt hat meinen Vater dann mal gefragt, warum er 5000 Quadratmeter bräuchte, wo er von, ich sag mal, 500 Quadratmetern kam, ob er irgendwie Tannen anpflanzen wollte oder so. Also da hat, glaube ich, auch niemand mit gerechnet und wir natürlich irgendwie auch nicht, dass sich das zu dem entwickelt, was es heute ist. Wir sind heute irgendwo auf 100.000 Quadratmetern hier beheimatet. Ja, und wie gesagt, 88 hier zur Hollefeldstraße und 1994 ging es ja dann quasi erst mit Salvus los und wir hatten dann parallel aber immer auch noch einen Getränkefachgroßhandel, hatten eigene Getränkemärkte. Ja, und 1994, wie gesagt, ging es mit Salvus los und Anfang der 2000er haben wir uns dann von unserem Getränkefachhandel getrennt, so dass wir da seitdem quasi ein reines Industrieunternehmen sind.
Getränkefachhandel. Also mir sagt im Moment Hoffmann-Getränke zum Beispiel, also diese Getränkemärkte, Trinkgut. Ich glaube, es gibt so ein paar regionale oder nationale Ketten. Das war also wirklich ein klassischer Handel, wo der Endkunde im Prinzip samstags reinkommen konnte und Cola, Fanta, whatever, you name it, kaufen konnte. Also ja, klassischer Handel.
Genau, also wir haben, wie gesagt, auch Gastronomie beliefert. Wir hatten auch Getränkeautomaten, die man halt heute auch noch natürlich kennt von Bahnhöfen und auch aus Firmen. Und die haben wir mit unseren Getränken oder mit Getränken bestückt, hatten 12 eigene Getränkemärkte hier im Kreis Steinfurt verteilt. Genau, aber haben in erster Linie mit Getränken gehandelt und unsere Produktion war damals sehr, sehr klein. Wir haben Sinalco abgefüllt, aber auch, wie gesagt, in kleinsten Mengen. Ja, und das war eben unser Schwerpunkt. Und wie gesagt, das mit Salvus, das lief so quasi am Anfang noch nebenbei.
Aber dann ist es ja tatsächlich dann dritte Generation. Du hattest anfangs kurz gesagt, dass dein Vater auch schon wiederum bei seinem Vater mitgeholfen hatte. Auch er war schon im Bereich Getränke tätig.
Richtig,
genau. Wie war denn der absolute Ursprung? Wie ging es denn da los? War das ja, dann der Handel oder diese kleine Abfüllung?
Mein Urgroßvater quasi ist als Bierkutscher von Münster nach Emstetten gekommen und hat quasi hier angefangen mit Bier zu handeln. Und das war der eigentliche Ursprung des Ganzen sozusagen. Also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, ist es dann quasi schon die vierte Generation, ja.
Okay. Hattest du denn früh das Gefühl, schon als Kind, dass du irgendwann mal ins Unternehmen einsteigen wirst? Wie war da die Entwicklung? Oder wurde es im Prinzip offen gehalten von deinen Eltern? Waren da so die Gedankengänge?
Ja, also war relativ offen. Also ich habe irgendwann mal als Teenager wollte ich Tierärztin werden. Dann irgendwie später hatte ich mal die Idee Polizei und ich war aber so relativ unentschlossen. Aber das Unternehmen zu übernehmen, also diese Getränkemärkte oder so, das war irgendwie für mich gar nicht so im Kopf. Und ja, als es dann mit Salvus losgeht, hat ja auch quasi unser Unternehmen eine ganz andere Wendung genommen. Und ich habe dann nach dem Abitur klassisch eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. Das habe ich auch gar nicht bereut und das war genau der richtige Weg. Auch quasi praktisches Wissen auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu haben, was kaufmännische Prozesse angeht. Ja, und dann ging es 94 mit Salvus los und da war dann eben meine Ausbildung zu Ende und ich wollte eigentlich nur so ein bisschen übergangsweise bei Papa mithelfen. Ja, und aus diesem, ich wollte nur ein bisschen mithelfen, ist dann geworden, dass ich dann halt da geblieben bin, weil die Anfänge von Salvus halt jetzt auch nicht so lustig waren, dass man sagen könnte, das lief einfach wie von selbst, sondern da gab's schon viele, viele Hürden, die wir gehen mussten und ich sag mal, das Geld war für die Investition Mineralbrunnen quasi aufgebraucht und da war kein Geld für, ich sag mal, Werbekampagnen oder Personal einstellen und so weiter und da habe ich mich dann dazu entschieden, eben von vornherein dabei zu sein und nicht studieren zu gehen. Genau.
Du bist also direkt dann nach der Ausbildung ins Unternehmen eingestiegen?
Genau, ich habe eine Ausbildung in einem relativ großen Unternehmen hier in Emstetten gemacht und habe da auch wirklich richtig viel gelernt. Und habe alles Weitere mir dann, ich sag mal, selbst beigebracht, Seminare besucht, Workshops gemacht etc. Genau.
Wie ging es denn dann weiter, jetzt mal bezüglich Verantwortung? Du bist ja dann direkt nach der Ausbildung frisch eingestiegen. Ich glaube, im Vorgespräch hatten wir schon mal so kurz drüber gesprochen, dass du natürlich viele Stationen innerhalb des Unternehmens dann dir angesehen hast. Wo, da kannst du ja gleich nochmal ganz kurz ausführen, und wann war der Punkt, wo du dann wirklich auch Verantwortung übernommen hast oder in die Verantwortung reingegangen bist? Dein Bruder ist ja auch noch da, ne? Ihr seid eine Doppelspitze. Genau. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Ja, also als ich angefangen bin, war das eher so ein bisschen, wie gesagt, wir hatten wenig Geld für Personal und ich habe dann erstmal Rechnungen geschrieben und so organisatorische Dinge gemacht, weil mein Vater sich viel um diesen Thema Vertrieb und Technik gekümmert hat und ich war so ein bisschen so, ja, Organisation und Rechnungsschreiben, Aufträge annehmen etc., Telefondienst, sowas. Und ja, und ich sag mal so, die Verantwortung kam so ein bisschen schleichend. Ich habe dann parallel mich auch um unsere Getränkemärkte gekümmert, wo ich dann natürlich auch dafür verantwortlich war, welche Aktionen liefen da, welches Bier wurde beworben. Habe dann auch Einkaufsgespräche geführt mit Brauereien und mit anderen Mineralbrunnen damals natürlich noch. Genau, und dann ist das, wie gesagt, so ein schleichender Prozess gewesen. Und Ende der 90er ist mein Bruder dann dazugekommen. Und dann hat sich irgendwie so, ohne dass wir da groß drüber geredet haben, so ergeben, dass eben mein Bruder mehr so den Part von meinem Vater übernommen hat. Also dieses Thema Vertrieb und Technik, was er heute auch noch verantwortet. Und bei mir ist quasi so dieser Bereich in Anführungsstrichen immer gleich oder ähnlich geblieben, nämlich, ich sag mal, Marketing, Personal und Organisation und Kommunikation. Ja, und diese Übergang in Verantwortung übernehmen, wie gesagt, das war bei uns tatsächlich auch schleichend. Und mein Vater hat auch, bis er dann 2018 verstorben ist, war er eigentlich irgendwie auch noch täglich im Unternehmen. Zwar dann schon lange nicht mehr im Operativen, aber ja, als gestandener Unternehmerpersönlichkeit hat er zu allem halt auch noch eine Meinung gehabt. Und die mussten wir dann zu dritt manchmal auch hier lautstark miteinander diskutieren, wo ich glaube, unsere Mitarbeiter teilweise gedacht haben, oh je, was ist denn da los? Wer weiß, ob hier gleich einer nicht mehr dabei ist. Ja, aber wir sind alle drei sehr impulsiv auch. Und wie gesagt, da flogen auch ab und zu mal die Fetzen. Aber es ging dann immer nur um die Sache und eben nicht um persönliche Themen. Und ja, das so waren so die, ich sag mal, auch Anfänge oder die Zeit, als wir noch zu dritt waren quasi.
Deswegen, das ist ja gerade spannend. Und man hört es ja in vielen Familienunternehmen, wo dann eine Nachfolge da ist. Zum einen gibt es manchmal ganz konkrete Prozesse oder Deadlines, dass man sagt, okay, ihr übernimmt dann ab Jahr X oder ich ziehe mich aus dem Unternehmen heraus. Dann hört man Geschichten, dass der Vater sich eigentlich schon vor 10 Jahren aus dem Unternehmen rausziehen wollte und dann doch noch 10 Jahre weitergemacht hat. Da gibt es ja auch Geschichten, wo es dann wirklich schwierig wurde in Unternehmerfamilien, sogar bis dahin, dass manche Kinder dann irgendwann ausgestiegen sind und sagen, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr. Da sind ja viele Emotionen im Spiel. Und so wie du gesagt hast, wie dein Vater das aufgebaut hat, im Prinzip von null. Und du kannst ja gleich auch nochmal so durch die Zahlen führen, wo es irgendwie mit losging oder auch nochmal kurz darauf eingehen, wie es dann mit dem wirklichen Brunnen, ne? Weil es gab ja keinen Mineralwasserhersteller in Emstetten oder hier im Münsterland. Finde ich auch spannend, wie es da gestartet hat. Und dann auf dem Level, wo ihr jetzt seid, diese Emotionen spielen da ja absolut mit.
Ja, also man muss sagen, dieses Thema Mineralbrunnen in Emstetten, das war wirklich, ja, aus heutiger Sicht so ein bisschen Harakiri von meinem Vater. Ich meine, der war da auch schon Anfang 50, das ist ja auch nochmal ein anderes Anfang 50 gewesen als heute. Und der hat damals wirklich alles, was er hatte, Haus beliehen, Lebensversicherung etc. in dieses Projekt Mineralbrunnen gesteckt und auch nicht, wie man das von heute kennt, mit Businessplan und Rating der Banken und, sondern der hat da auch seine Kredit bei der Bank gekriegt, weil man sich halt gut kannte, so, und weil die Banken halt damals eben daran an unser Projekt oder an sein Projekt geglaubt haben. Und als dann 2 Jahre ins Land ging, von der Idee bis zur ersten Flasche, da ist einfach wirklich fast das Doppelte an Invest reingelaufen, was mal ursprünglich so grob veranschlagt wurde. Also wie gesagt, ohne ja. Businessplan, sondern eher so, das muss klappen, das ist eine super Idee. Und die 2 Jahre waren natürlich dann lang, weil aus, ich glaube, 500.000 D-Mark Invest-Voraussage sind dann eben 1 Million geworden.
Bis die erste Flasche im Prinzip verkaufbar war.
Ganz genau, ganz genau. Und das war alles beliehenes Geld. Und wie gesagt, das ist heute alles
all
so,
in.
All in. Alles nicht mehr so wirklich vorstellbar.
Ja.
Und dann gab es zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, ungefähr 250, 280 Mineralbrunnenbetriebe in Deutschland. Da hat auch keiner Juhu geschrien, dass es noch einen weiteren gibt. Und alle Getränkemarktbetreiber oder auch Getränkeketten, Lebensmitteleinzelhandel besser gesagt, die haben ja alle schon, der Markt war ja gefühlt gesättigt. Und letztendlich, wie gesagt, hat keiner Juhu geschrien und wir haben dann wirklich gucken müssen, dass wir unser Salvus an den Mann und die Frau bekommen. Und das waren echt auch keine ganz so einfachen Zeiten. Ne? Und
wäre sowas heute überhaupt noch möglich? Dein Vater, wie gesagt, er ist zur Bank gegangen und gesagt, so, wir wollen jetzt unser eigenes Emsdettener oder unser Mineralwasser hier fürs Münsterland kreieren und du sagtest, es gab schon gefühlt 500 verschiedene Mineralwasser. Das heißt, ist ja auch ein relativ homogenes und vergleichbares Produkt.
Genau.
Ne? Klar, da gibt es leichte Geschmacksunterschiede, aber ist ja manchmal schwierig, da zu differenzieren. Wäre sowas überhaupt heute noch denkbar, dass jemand sagt, komm, ich von null, ich bohre wirklich einen Brunnen und mach neben Bodenproben, das muss ja wahrscheinlich alles gemacht werden, um zu gucken erstmal, ob das funktioniert.
Ich glaube auf die klassische Art und Weise nicht. Dann über, ich sag mal, Preis oder Mengen oder Gebindeveränderungen, die der Verbraucher sich wünscht, über solchen Wege vielleicht, aber diesen klassischen Weg, Flasche, Kiste, Getränkemarkt, Getränkefachhandel, halte ich für schwierig.
Jetzt gibt's ja, wenn ich jetzt gerade an Getränke denke, weil das können wir vielleicht auch nochmal sagen, ihr macht ja nicht nur Wasser, sondern vielleicht kannst du da nochmal ausführen, ihr habt ja auch noch ein paar andere Produkte inzwischen im Portfolio. Der Start war zwar, glaube ich, dann das Mineralwasser.
Genau.
Da gibt's ja dann auch inzwischen Getränke mit Geschmacksrichtung. Was macht ihr da? Weil da fällt mir gerade auch noch so ein, es gibt ja inzwischen Influencer, die ihre eigenen Marken kreieren. Ich glaube, ein paar Wasserbeispiele gibt es auch, aber auch verschiedene Red Bull vergleichbare Geschichten, Energy Drinks, aber es läuft dann, glaube ich, eher, dass da der Influencer genutzt wird, um irgendwie ein Produkt zu entwickeln. Wie siehst du das Thema?
Ja, also wir sind ja gestartet klassisch mit Mineralwasser in einer Glasflasche. So. Damals gab es noch diese grünen und braunen Kästen und die haben wir ja dann irgendwann gegen unsere hellblauen ausgetauscht, aber damit sind wir gestartet. So, und dann sind wir Anfang der 2000er als eines der ersten Unternehmen tatsächlich in Deutschland. Wir waren immer innovativ, wir sind innovativ und ich glaube, wir werden es auch immer bleiben, das liegt so ein bisschen in unserer DNA. Also wie gesagt, als einer der ersten in Deutschland in der PET-Flasche im Kasten auf den Markt gekommen. Hatten damals allerdings, ich sag mal, oder relativ schnell, weil Anfang der 2000er ging das mit den PET-Flaschen in Deutschland so richtig los, einen Anteil von 80% PET und 20% Glasanteil.
Das sind diese Plastikflaschen, ne? Quasi.
Genau, PET. In der Kiste, genau.
Ja, ja.
Und dann sind wir, aber irgendwann 2010 kam dann so langsam diese Trendwende weg von PET wieder hin zu Glas. Und haben da auch als einer der ersten gesagt, wir investieren jetzt in eine Glasflasche. Und das ist die Glasflasche, die wir heute haben. Und in einem damals noch schrumpfenden Markt hat uns eigentlich auch da wieder jeder für verrückt erklärt, eine neue Glasflasche auf den Markt zu bringen. Aber wir wollten einfach diese alte Perlglasflasche für unser Produkt nicht mehr. Ja, und ich sag mal, der Erfolg gibt uns recht. Wir haben da, glaube ich, eine sehr schöne Flasche kreiert, die man auch gerne auf den Tisch stellt und die eben auch ansehnlich ist und hatte bei uns produktionstechnisch auch einige Vorteile noch zusätzlich. Ja, und somit sind wir heute mittlerweile fast an einem Punkt, dass wir, ja, ich sag mal, 60% Glasabfüllung haben in unserem Unternehmen und dann nur noch 40% PET. Also da hat es auch bei uns halt nochmal einen ordentlichen Wandel gegeben und im Laufe der Zeit wir auch mittlerweile 4 Produktionsanlagen haben für Glas und wie gesagt PET. Und eben
auch. Produziert das Glas oder auch selber die Flaschen?
Nee,
oder
die werden.
Produktionsanlagen für das Wasser.
Ihr
kauft die Flaschen oder die PET-Flaschen zu.
Genau.
Du kannst ja vielleicht nochmal kurz durch die Produktion gehen. Also ihr habt einen eigenen Brunnen.
Genau, wir haben 5 eigene Brunnen. Wir haben noch unterschiedliche Marken auch und jede Marke darf nur seinen eigenen Brunnen haben sozusagen. Und wir haben eben Glasflaschen, die kaufen wir zu und die PET-Flaschen, die werden hier bei uns im Unternehmen geblasen. Das heißt, es gibt so kleine Kunststoffröhrchen und aus denen werden die Flaschen dann geblasen und dann direkt im Anschluss befüllt und in die Kisten gesetzt.
Das ist aber extern. Dieses PET-Flaschenblasen.
Nee, das machen wir auch hier vor Ort.
Das, okay.
28.000 Flaschen in der Stunde werden halt aus diesen kleinen Kunststoffröhrchen geblasen. Da kann man halt schon kaum zugucken, so schnell geht das. Und dann werden die dann direkt befüllt.
28.000 pro
Stunde.
Stunde.
1.000 zur Stunde.
1.000. Ja. Das heißt, wie viel Flaschen, das ist vielleicht auch nochmal interessant, wie viel Flaschen produziert ihr heute pro Tag oder verkauft ihr pro Tag? Oder
produziert also wir produziert ungefähr, also in der Spitze so 1,1 Millionen, wenn es richtig gut läuft.
Wahnsinn.
Am Tag.
Mhm. Und angefangen im Prinzip von null.
Genau, ja, genau.
Nochmal kurz zu dem Thema Brunnen, so damit man sich das vorstellen kann. Wie sieht sowas aus? Kommt im Prinzip ein Bohrunternehmen, was einmal ganz tief in den Boden reinbohrt, und da kommt das Wasser wie in so einer Ölquelle rausgesprudelt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es war so, wir haben natürlich ganz am Anfang oder mein Vater Geologen zu Rate gezogen und erstmal geprüft, gibt es hier in Emstetten überhaupt Wasservorkommen? Weil nicht überall kann man sagen, da finde ich jetzt Mineralwasser oder auch Tiefenwasser, was eine Mineralwasserqualität hat.
Ja.
Es ist aber oftmals so, wo es oberirdische Wasservorkommen gibt, gibt es meist auch unterirdische. Also bei uns ist ja hier die Ems und das sind halt evolutionsbedingt alte Wasserlinien, alte Wasseradern, die dann eben letztendlich dieses Tiefenwasser hervorbringen. Ja, und dann wurden Probebohrungen gemacht und um an dieses Tiefenwasser zu kommen, muss man durch eine sogenannte Mergelschicht, so eine relativ sehr harte Gesteinsschicht.
Wie tief ist sowas?
Wir sind hier bei 40 Metern, liegt aber auch daran, dass wir ja grundsätzlich hier im Münsterland so quasi sehr flach sind und nicht durch noch irgendeinen Berg müssen, um hier auf Tiefenwasserniveau zu kommen. Genau, und dann ist denen auch beim ersten Mal, glaube ich, sogar ein Bohrer abgebrochen, weil die Gesteinsschicht so hart war. Ja, und dann kam denen schon auch das Wasser entgegengeschossen sozusagen. Und man darf sich das ja nicht vorstellen wie eine Blase, die irgendwann mal leer ist, sondern das sind
deswegen,
ja ganz...
Das wäre meine nächste Frage. Ist das genau erschöpflich?
Nee, also erstmal...
dass es irgendwann kein Wasser mehr gibt, oder?
Nee, dafür wären die Investitionen zu hoch, als dass man sich das nicht über Geologen auch bestätigen lassen würde, dass das schon ein Wasservorkommen ist, was auch über die nächsten Jahre, Jahrzehnte funktioniert. Denn es kommt ja immer Wasser dazu. Deshalb, wenn es regnet, sehe ich das immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich liebe die Sonne, aber wenn es regnet, wird es halt irgendwann zu Salvus.
Ah, okay. Also das Wasser, das Oberflächenwasser, was im Prinzip dann irgendwann mal absinkt durch die gesamten Erdschichten auf irgendwie 40 Meter, da wahrscheinlich ein Reinigungsprozess dann auch ein Erfolg. Aber dieses Wasser, muss dieses denn dann auch noch verarbeitet werden? So, da kommt jetzt dieses Wasser aus einem Rohr raus. Wie kommt dieses zur Produktionsstätte? Ist da eine Pipeline oder wie funktioniert sowas?
Ja, genau. Das Wasser wird über eine Pipeline hier ins Unternehmen gepumpt. Die ist zwischen 1,5 und 2,5 Kilometer entfernt, je nachdem, wo unser Brunnen liegt.
Unterirdisch.
anderthalb Meter unter der Erde, ganz genau. Und wird dann eben, wie gesagt, hier ins Unternehmen gepumpt, weil ein Mineralwasser von ursprünglicher Reinheit sein muss und keinen Weg über einen, ich sag mal, Tankwagen oder sonstiges nehmen darf. Also der, mhm. es muss einen direkten Weg geben. Und das war ja damals auch schon ein Riesenglück, dass es überhaupt so nah an unserem bestehenden Produktionsstandort ein Wasservorkommen gab. Also im Norden von, oder wenn im Westen von Emstetten wir damals unsere Produktion hingelegt hätten, dann die Pipeline-Kosten hätte sie gar nicht bezahlen können, weil denn da wohl, also nicht wohl möglich, sondern da gibt es eben keine Wasservorkommen in der Qualität und in der Menge und da gibt es kein Tiefenwasser. Also war das schon mal der erste Glücksfall überhaupt, dass diese Idee überhaupt irgendwie reifen konnte und überhaupt weiterverfolgt werden konnte. Genau.
Wie dick ist so ein Rohr? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, hast du gerade schon richtig gezeigt.
So irgendwie ja, ja. 30 Zentimeter oder ähnlich?
Ja, genau.
Okay. Ja. Dann hatte ich schon mal kurz angesprochen, neue Getränkesorten. Also nicht weg vom Mineralwasser, aber ihr habt ja im Prinzip euer Produktportfolio dann irgendwann erweitert. Du sagtest schon 5 verschiedene Wassersorten. Dann wahrscheinlich still, medium, mit Kohlensäure, aber auch noch verschiedene Arten. Aber dann habt ihr inzwischen auch Geschmacksrichtungen. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Wie kam der Schritt dahin? Wie kam die Idee, dass man im Prinzip das Portfolio erweitert?
Ja, also wir sind klassisch damals gestartet, wie viele Mineralbrunnen, Apfelschorle, Orange, Zitrone, ich sag mal so die Klassiker. Und irgendwann haben wir uns dann dazu entschieden, eben auch ACE, Sport, was heute auch bei uns im Portfolio totale Klassiker sind, mit aufzunehmen. Und und dann irgendwann 2018 oder 19 war es, haben wir dann Töftes nochmal auch ins Leben gerufen, unsere kleine 0,33 Liter Glasflasche mit Schraubverschluss. Mittlerweile wirklich hier Verkaufsschlager im Unternehmen und freut sich immer größerer Beliebtheit. Und da sind dann eben auch nochmal so Produkte dazugekommen wie Cola ohne Zucker. Also nochmal das, was man so klassisch kennt, wenn man eine Party feiert, wenn man eine Konferenz hat und so weiter. Das sind nochmal die Produkte, die dazugekommen sind. Die hatten wir auch früher schon mal, aber die haben wir jetzt nochmal neu aufleben lassen unter dem Töftes Gebinde sozusagen.
Genau. Deswegen hier im Münsterland, Töftes ist ja ein absoluter Begriff. Also ne, man sieht es überall. Nur mal so ein Gefühl zu bekommen, so der Anteil prozentual vom Unternehmensumsatz Wasser und dann diese neuen Produkte, die da jetzt vor circa 8 Jahren im Prinzip ins Leben gerufen habt oder nochmal neu aufgesetzt habt.
Also wir haben schon einen großen Anteil an Mineralwasser. Also ich sag mal, 90% Umsatz ist immer noch klassisch Mineralwasser und der restliche Teil eben Limonaden. Wie gesagt, liegt aber daran, wir kommen da klassisch her und das ist eben auch der größte Anteil bei uns im Unternehmen und in der Branche, bei was Mineralbrunnen angeht.
Okay. Nochmal ein paar weitere Themen. Nachhaltigkeit, Marke und diese regionale Positionierung, die ihr habt. Wie gesagt, der Begriff Salvus, egal ob man hier in Krankenhäusern ist oder Gastronomien, ihr habt also eine unglaubliche Marktpenetration hier in der Region. Und ich weiß aus dem Vorgespräch auch, dass ihr einfach extrem regional verbunden seid. Du kannst ja dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie da eure Strategie ist.
Ja, also wir sind damals, kann ich vielleicht auch noch mal kurz in die Historie gehen, so gestartet mit Quellfrisch aus dem Münsterland, wo man vielleicht so damit vermitteln wollte, auch von unserer Seite so, ja, wir sind hier toll aus dem Münsterland und ich sag mal, kauft uns in Regionen in Deutschland, wo die Qualität vielleicht nicht so toll ist.
Wo die Welt noch in Ordnung ist hier im Münsterland.
So, genau, hier ist die Welt noch in Ordnung und kauft unser Mineralwasser, genau.
Ja.
So, dann ging das immer so ein bisschen weg vom Mineral, dann fanden wir so in den Anfang der 2000er oder Ende der 90er, glaube ich sogar schon, so dieses Münsterland so ein bisschen altbacken, offen gesprochen. Und haben dann gesagt, okay, dann ist eher so der Slogan, genießen Sie Bestes, und waren dann so auf diesem Qualitätsthema unterwegs. Ja, und irgendwann haben wir gesagt, ganz ehrlich, lass uns mal irgendwie gucken, wo soll eigentlich unsere Strategie hingehen. Logistik wurde immer teurer, das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere der ökonomische Part, hat immer mehr Bedeutung gefunden. Wir haben gesagt, ganz ehrlich, wir haben hier eine tolle Region, wir haben hier viele Menschen, die hier leben, lass uns doch auf unsere Region fokussieren. Wir sind hier sehr heimatverbunden und haben dann irgendwann entschieden, dass unser Hauptvertriebsabsatz bei 150 Kilometer um Emstetten liegt. Das heißt, mein Bruder sagt dann manchmal so ein bisschen spaßig, also wenn unser Außendienst über die 150 Kilometer hinausfährt, dann muss er einen Tag Urlaub einreichen. Also will heißen, wir setzen hier wirklich unseren Schwerpunkt und besuchen auch nur die Kunden in dem Bereich. Es sei denn, wir sind natürlich mit großen Handelsketten in Gesprächen, dann wird diese Grenze schon mal überschritten. Aber wenn
große Handelsketten heißt, ich weiß,
ja, Edeka, Rewe, Netto, so, dann okay. Gibt es auch mal Läger, die außerhalb dieses Bereichs liegen. Aber wie gesagt, unser Kerngeschäft und unsere DNA, sage ich jetzt mal, liegt hier in der, ganz klar in der Region. Und dann kam unser Slogan von direkt vor der Tür. Und das ist für uns auch, ich sag mal, nachhaltiges Arbeiten, ökonomisch und ökologisch und eben auch die ganzen Themen rund um Sportsponsoring und Co., also sage ich mal Soziales, eben was zurückzugeben, was zu hinterlassen und dafür zu sorgen, dass wir eben auch was Gutes in unsere nächste Generation übertragen können.
Deswegen ist schön, dass du das ansprichst. Der Podcast heißt ja Scale und Help, also eine Skalierung, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, was wirklich aus einer Flasche geworden ist, nämlich inzwischen 1 Million Flaschen am Tag, was ja wirklich unglaublich ist. Ja. Und dann haben wir das Thema Help. Vielleicht kannst du da nochmal, ich weiß, ihr seid auch dort in ganz vielen Bereichen unterwegs. Ich weiß, dass ihr in Afrika auch was gemacht habt. Vielleicht kannst du ja mal so ein paar Projekte nennen oder was auch die Motivation war, da was zurückzugeben als erfolgreiches Unternehmen. Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, ich fange vielleicht mal mit Afrika an. Ich hatte mir irgendwann 2010 überlegt, ich würde gerne einen Brunnen in Afrika bohren oder bauen.
Das passt ja natürlich auch sehr gut zu eurem Unternehmen.
Genau. So, das war aber eher so eine private Geschichte von mir und habe mich so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und wollte auf gar keinen Fall einfach nur Geld spenden und sagen, liebe Organisation, ihr werdet schon damit fertig. Sondern ich wollte irgendwie teilhaben an dem Ganzen und auch sicher sein, dass das, ich sag mal, das Geld gut ankommt. Und bin dann auf Bettina Landgrafe gestoßen, über Atze Schröder, der ja mit Bettina Landgrafe von Madame Fugana auch sehr, sehr viel zusammenarbeitet. Ja. Und habe dann quasi meinen ersten Brunnen in Ghana gebaut und fand das einfach irgendwie mega. Und die Bettina Landgrafe ist quasi, nicht eine One-Women-Show, sondern die hat schon ein großes Team, aber da ist sehr viel Transparenz. Sie lebt selber in Ghana, also da bin ich mir zu 100% sicher und das haben die weiteren Projekte eben auch gezeigt. Da kommt jeder Cent auch wirklich an. Und und dann sind wir eben über mein privates Engagement des Brunnenbaus dann eben dazu gekommen, dass wir eben mit Salvus auch mittlerweile ganz viele Brunnen dort gebaut haben und Pipelines errichtet haben, auch um einzelne Dörfer mit Brunnen, mit den einzelnen Brunnen zu verknüpfen und mit den einzelnen Wasserstellen. Genau, das ist so eine Herzensangelegenheit von uns außerhalb der Region quasi. Und ansonsten haben wir, glaube ich, mittlerweile 50, 60 Vereine und kulturschaffende Vereine, Sportvereine, die wir unterstützen. Unser Schwerpunkt liegt schon im Sport, auf jeden Fall, im Mannschaftssport. Da sind wir zu Hause, da fühlen wir uns zu Hause. Da ist so dieser Teamgedanke, der uns da irgendwie auch begeistert und ich auch einfach persönlich glaube, dass Teamsport Menschen auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weit nach vorne bringt und ich habe da immer sehr viel Spaß dran, mal also bei Veranstaltungen auch in leuchtende Kinderaugen zu schauen, wenn die sich bewegen und bewegen dürfen und ich glaube, wir müssen da viel, viel mehr tun, dass die Kinder vom Handy weg Spaß an Sport und Bewegung haben. Da werden, glaube ich, ganz, ganz viele Probleme unserer Gesellschaft, ich sag mal, mit erschlagen. Und da ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu wenig Fokus drauf.
Wo wir gerade bei der nächsten Generation sind, ich weiß, auch Bildung ist auch für dich ein Riesenthema. Wir hatten auch im Vorgespräch kurz schon mal drüber gesprochen. Wie siehst du das? Ich glaube, unser Bildungssystem hat auch absoluten Reformbedarf. Wir brauchen die nächste Generation und vor allen Dingen, wir wollen einfach gute Werte und auch Motivation in die nächste Generation reinbringen. Sport ist das eine. Teamsport, ich glaube, das ist super hilfreich, um auch die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Wie siehst du das Thema Bildung?
Ja, da hast du schon ganz richtig gesagt. Also ich bin schon mit unserem Bildungssystem so leicht auf Kriegsfuß. Ich hätte da schon einige Ideen. Natürlich ist das auch alles nicht mal eben umsetzbar. Das ist mir auch klar. Und ich glaube, unser Föderalismus hilft uns da auch nicht gerade dadurch, dass Schule Ländersache ist, dass da einheitliche Regeln zustande kommen oder eine einheitliche Reform kommt. Deshalb glaube ich, muss man gucken, dass was alles so ein bisschen Step by Step funktioniert. Aber wie gesagt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung in den Schulen halte ich für extrem wichtig, insbesondere in Zeiten von KI, wo ja mittlerweile Wissen, ich sag mal, innerhalb von Millisekunden abrufbar ist. Da könnte man sich ja die Frage stellen, warum soll ich denn noch, keine Ahnung, irgendwelche Vogelarten, Bäume, mathematischen Formeln lernen. Ich gebe es in ChatGPT oder in welches KI-Anwendung auch immer ein und habe innerhalb von Bruchteil von Sekunden die Lösung. Und glaube einfach, dass in Zukunft es einfach viel, viel wichtiger sein wird, dass wir eben besondere Skills haben, also eher die Soft Skills, die dann eben Erfolg oder Misserfolg ausmachen werden.
Ja, also es wird, glaube ich, super spannend, was wir da, ja, wie die Entwicklung da sein wird. Und gerade weil es ja einfach so extrem schnelllebig ist. Du hast ja
Ja.
gerade das Thema nochmal KI irgendwie angesetzt, ist sicherlich eine Herausforderung für Schulen, da maßgeblich irgendwie Reformen irgendwie anzuschieben. Aber wie du schon sagst, der Föderalismus hilft da auch nicht, ist schwierig, da Veränderungen zu generieren. Nochmal auf deine Person, weil unsere ja, Zuhörer häufig Unternehmensnachfolger und Unternehmer sind. Was waren so bisher deine größten Learnings als Unternehmerin? Du bist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren im Unternehmen. Ihr habt es unglaublich aufgebaut und oder weiterentwickelt. Da gab es sicherlich viele Herausforderungen. Da waren Punkte, wo ihr, glaube ich, große Entscheidungen treffen musstet. Ich weiß, ihr habt ein riesen automatisiertes Lager vor einigen Jahren gebaut. Dann die Produktion wurde ja massiv weiterentwickelt. Und du sagtest, anfangs wart ihr auf 500 Quadratmeter, dann 5000 Quadratmeter. Und inzwischen sind es wie viel Quadratmeter
Ja, hundert,
Unternehmensfläche?
ja, 100.000 ungefähr.
Deswegen vielleicht mal zwei, drei große Learnings so als Unternehmerin.
Ja.
Oder vielleicht fallen dir ein paar Punkte ein.
Also ich muss sagen, ich glaube, mein Bruder und ich haben wirklich viel von unserem Vater mitbekommen. Ein Spruch von ihm war zum Beispiel auch immer, was würde ich heute tun, wenn es mir morgen schlecht ging? Also immer schon auch wirklich geguckt, ne, Kosten im Griff, Investitionen, amortisieren die sich, etc. So, das ist so das eine. Das zweite ist,
Wirklich wirtschaftliches Denken einfach. Und auch mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Vorsicht und Kalkulierbarkeit einfach nicht blind nach vorne stürmen, sondern wirklich schon überlegen, macht das Sinn?
Ja, also ich meine, natürlich, ich meine, wenn wir jetzt auf Anfang unseres Gesprächs, wo mein Vater da quasi Harakiri-mäßig sein ganzes Vermögen auf den Mineralbrunnen gesetzt hat, dann hatte das natürlich gar nichts damit zu tun, dass er da ja, versucht hat, da fürsorglich mit seinem Vermögen umzugehen. Aber
Aber
ich
du musst
glaube,
natürlich auch mutig manchmal sein.
ja,
Und
genau,
er war, und
ja,
gerade es gibt
total
ja dann
mutig.
irgendwann gibt es ja auch einen Punkt, diese so gewisse Einstiegshürde, um überhaupt in so ein Geschäft einzusteigen. Das heißt, das war ja dann schon so eine Minimalinvestition. Was heißt minimal? Das war extrem viel Geld, eine halbe Million damals, dann ist es eine Million geworden. Darunter ging es einfach nicht. Entweder man wollte einen Brunnen und in dieses Geschäft einsteigen.
Ja, wie du schon sagtest, all in halt, ne? Aber wie gesagt, aber trotzdem, ich glaube, wie gesagt, wir gucken immer, was macht Sinn und was macht eben keinen Sinn. Dann auch sowas wie, mich interessiert nicht, was gestern war, ich gucke, was morgen und übermorgen ist. Also auch immer das Thema Investitionen, wie tickt der Verbraucher? Also es waren uns auch immer große Antreiber von uns und eben auch ein Riesen-Learning, was ich nur jedem, sei es Unternehmer oder auch Arbeitnehmer, mit auf den Weg gehen kann. Es ist immer nur erfolgreich, wenn man wirklich mit Herzblut dabei ist. Also wenn ich ein Unternehmen von meinem Vater übernehmen hätte sollen, wo ich einfach mich nicht hätte mit identifizieren können oder wo ich einfach gesagt hätte, ja, okay, ich mache das jetzt, weil es von mir erwartet wird oder so, ist ja nun mal die x-te Generation, dann kann ich da wirklich nur von abraten, weil wir haben hier immer auch ganz, ganz viel ins Unternehmen investiert und haben nicht alle möglichen Gelder aus dem Unternehmen gezogen, sondern uns war es immer wichtig, weiter zu wachsen, weil wir einfach ultra viel Spaß daran haben, das hier alles wachsen gesehen zu haben und auch noch in Zukunft werden, hoffentlich. Und das wiegt für uns in unserer DNA eben nicht auf, irgendwelche anderen Besitztümer zu haben.
Ja, also das ist ja wirklich dann Unternehmertum pur, dass man wirklich einfach fürs Unternehmen, für die Weiterentwicklung, ja, der Fokus wirklich da drauf liegt. Dann, jeder Unternehmer hat ja sicherlich auch mal Fehler gemacht oder auch mal schwierige Phasen gehabt oder große Entscheidungen vor sich gehabt. Machen wir diese Investitionen? Ja, nein. Gibt es was, wo du gerade aus so einer Phase besonders viel mitgenommen hast?
Ja, also wir waren, also das ist auch so ein Spruch, der hier ständig mal fällt, ne? Bei uns ist das Gas vorne rechts. Was natürlich auch immer natürlich mit Mut zu tun hat, aber auch mit Risiko, wenn das Gas vorne rechts ist. Also unser Hochregallager beispielsweise, das haben wir 2018 in Betrieb genommen und haben gleichzeitig eine neue Glasanlage installiert und haben im Zuge des Hochregallagers ja auch unsere 4 Produktionsanlagen an dieses Hochregallager angebunden. Das heißt, wenn unser Hochregallager steht, stehen auch unsere Produktionsanlagen, weil wir keinen internen Staplerverkehr mehr haben.
Also es ist relativ just in time im Prinzip, ne? Das muss im Prinzip in allen Bereichen, darf es kein Bottleneck entstehen.
Genau, Elektrohängebahnen, die das alles untereinander eben miteinander koordinieren. So, und ja, das war schon, ich will nicht sagen blauäugig, aber da waren schon ganz viele Punkte, die da nicht so ineinander gegriffen haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und so zum Thema Projektmanagement und, das hätte da definitiv besser laufen können und müssen. Und da war definitiv auch ein Learning, gewisse Dinge vielleicht auch mal in Ruhe anzugehen oder ruhiger anzugehen und ein bisschen mit mehr Bedacht. Aber ja, es hat dann hinten raus funktioniert, aber es war schon auch da 2018, das war schon ein schwieriges Jahr für uns. Das war Anfang 2018 und dann ist im August 2018 auch noch ganz plötzlich dann mein Vater verstorben. Also das war so schon, ja, sehr schwieriges Jahr für uns alle so, ja.
Und genau in dem Jahr war auch diese große Investition.
Genau,
ne? Ja, also ja, vor genau. 8 Jahren dieses Hochregallager.
Ja, genau.
Mhm. Hattet ihr vorher schon Lager, aber das war dann manuell mit Staplerverkehr betrieben?
Ganz genau.
Okay.
Und wir hätten an diesem Standort hier auch gar nicht, also so wie wir hier aufgestellt sind, gar nicht weiter wachsen können, weil wir hatten einen riesen Staplerverkehr intern. Die mussten die einzelne Bestellung dann immer durch verschiedene Lager mit den Staplern, die sich begegnet sind, etc. Also da waren wir an unserer Grenze des Möglichen hier intern, in der internen Logistik, wollen wir es mal so formulieren. Und wir hätten hier gar nicht weiter wachsen können. Und seit 2018 haben wir schon auch noch gute Umsatzsteigerungen erarbeiten können. Und das wäre, wie gesagt, ohne dieses Hochregallager auch nicht möglich gewesen.
Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz, was würdest du jungen Menschen, Unternehmensnachfolgern oder jungen Menschen raten, die Verantwortung übernehmen wollen? Ich habe manchmal so das Gefühl, gibt es überhaupt noch diese Generation, die dann wirklich sagt, ich übernehme das Unternehmen oder ich brenne für das, was die Generation vor mir aufgebaut haben? Häufig hört man auch, dass man das Gefühl hat, dass Menschen gar nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen wollen. Ich glaube, man muss auch eine entsprechende Persönlichkeit haben, um fähig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter. Ja, da sind große Zahlen, da ist ein extremer Wettbewerb, da sind extreme Entwicklungen, auch auf globaler Ebene. Wie siehst du das? Aber was wären so Tipps an Unternehmensnachfolger oder junge Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen?
Ja, also ich glaube schon, dass es auch viel mit Mindset zu tun hat. Traue ich mir das zu, Menschen zu führen? Traue ich mir zu, ein Unternehmen zu leiten? Also habe ich Spaß daran? Ich meine, Unternehmertum ist eben 24/7. Das kann man überhaupt nicht von der Hand zuweisen. Ob man jetzt Kinder hat oder nicht Kinder hat, die werden dann damit groß. Man muss irgendwie bereit sein und eben auch Spaß daran haben. Ich sage immer, wenn Menschen mit mir reden und sagen, du arbeitest aber ganz schön viel. Ja, aber es fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Also ich werde auch im Urlaub angerufen und ganz ehrlich, und ich sage auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder, mach das bitte, mir ist lieber, das ist geklärt, als dass ich aus dem Urlaub komme und da liegen der riesen Stapel auf meinem Schreibtisch. Ich arbeite das lieber dann auch mal während des Urlaubs ab und für mich ist das keine Belastung. Also ich empfinde das nicht so. Und wie gesagt, was ich eben schon mal sagte, da ist dieses Herzblutthema einfach total wichtig. Und ja, wie gesagt, auch dieses Mindset des Wollens, Unternehmer zu sein. Und ich habe vielleicht an der Stelle kurz erwähnt, es gibt die Machakademie in Osnabrück, die schon erfolgreich junge Menschen mit dem Thema Unternehmertum in Berührung gebracht hat, beziehungsweise Skills vermittelt, die eben dazu führen sollen, ein Unternehmen zu gründen. Und das wollen wir jetzt hier nach Emstetten holen. Also die Machakademie kommt nach Emstetten. Das ist jetzt eine ganz neue News. Die ist eigentlich noch gar nicht öffentlich. Aber ich bin da sehr gespannt drauf. Da werden wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, in Workshops da ihr eigenes Unternehmen in Anführungsstrichen virtuell zu bauen und mal gucken, ob da nicht die eine oder andere die Idee dabei ist, die es dann nachher quasi in den Markt schafft.
Aber du denkst, es gibt schon Jugendliche, die da Interesse dran haben. Deswegen, man kann das ja nicht studieren. Du kannst ja Unternehmertum, kannst du nicht studieren. In der Schule wird dir, egal in welcher Schulform, wird dir eigentlich auch nichts in dem Bereich beigebracht. Da gibt's Geschichte, Deutsch, Mathe, aber wirkliches Unternehmertum. Das heißt, diese Machakademie, da geht's wirklich darum, Macher und Unternehmer zu entwickeln oder zu Menschen oder Kinder zu inspirieren.
Ja, ich mag das ehrlich gesagt auch nicht so. Die Generation von heute, die wollen ja alle gar nicht mehr. Also alle da über einen Kamm zu scheren, das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir sind hier auch in einer tollen Region unterwegs. Wir haben hier auch tolle junge Menschen und ich habe auch schon ganz, ganz viele kennengelernt, die eben auch machen wollen. Und denen muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen Werkzeug an die Hand geben und die ein bisschen unterstützen. Und da sehe ich mich als Unternehmerin auch ein Stück weit gefragt oder da gebe ich gerne was zurück. Ja, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, macht mir per se sehr viel Spaß und von daher freue ich mich schon riesig auf das Projekt.
Mega, ja, das hört sich gut an. Also bin ich super gespannt und ich glaube, das ist natürlich auch genau der richtige Weg, ja, um eine junge Generation an das Thema heranzuführen. Und du hattest ja schon mal kurz ausgeführt, die Nachfrage ist scheinbar extrem. Ne? Die Kids sind irgendwie super heiß da drauf, diese Workshops zu besuchen. Nochmal Thema Verantwortung. Wie wichtig ist es dir als Unternehmerin? Du hast jetzt ja schon einige Projekte oder viele Projekte, die ihr da habt im sportlichen Bereich, auch das Thema Brunnen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja ein ganz großer Baustein auch für euch als Salvus.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, wir sind hier, wir unterstützen ganz, ganz viele Vereine. Ich selber bin auch noch in einzelnen Institutionen aktiv, schwerpunktmäßig beim TV Emstetten, unserem Handballprofis hier vor Ort. Und auch da haben wir mit der Green Academy jetzt ein Programm für junge Nachwuchstalente und aber auch in der Grundsätzlichkeit das Thema Kinder in Bewegung bringen. Wir gehen in Kitas und Grundschulen, um einfach den Kindern Lust auf Sport zu machen. Nicht jedes Kind kommt aus einer sportaffinen Familie und um aber allen die Möglichkeit und die Chance zu geben, irgendwie ja Spaß an Bewegung zu finden, das ist da auch uns eine Herzensangelegenheit. Und wie gesagt, ich finde, als Unternehmen hat man eben auch Verantwortung, was zurückzugeben. Und da kann jeder so sein eigenes Spielfeld finden. Und das ist jetzt eben so schwerpunktmäßig der Mannschaftssport und die Bewegung von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen und Bildung. Aber wie gesagt, ich finde, man hat uns als Unternehmen da die Verantwortung. Und da wir in Deutschland relativ viel mittelständisch geführte Unternehmen haben, glaube ich, dass da auch schon ganz, ganz viel passiert. Aber ich würde mich freuen, wenn es da einfach noch mehr Unternehmen geben würde, die sich da unserer Mission sozusagen anschließen würden. Und weil ich glaube, der Staat allein kann es auch nicht immer alles, ich sag mal, retten. Und ja, da sind auch vielleicht mal Unternehmer gefragt, etwas in die nächste Generation zu transportieren.
Ja, also ich glaube, das sind genau die richtigen Punkte, die du angesprochen hast. Alle schlagen manchmal auf den Staat ein, was man nicht irgendwie erwarten soll und was nicht passieren müsste. Und ja, viele Initiativen können einfach auf lokaler oder regionaler Ebene passieren oder können ins Leben gerufen werden. Die Machakademie hast du jetzt angesprochen. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, welcher wäre das? Gibt es irgendeinen Ratschlag? Du sagtest, du bist im Prinzip direkt nach der Ausbildung eingestiegen und dann war das eigentlich ein organischer Prozess, der war gar nicht mal so geplant. Man hat verschiedene Bereiche, man hat einfach Verantwortung übernommen, dann ging es los mit Rechnungsschreibung, dann ist das so in Richtung Marketing gegangen. Das Unternehmen hat sich entwickelt. Aber trotzdem wäre es irgendein Rat, den du auch Jüngeren irgendwie mit auf den Weg geben könntest.
Boah, fällt mir jetzt
du hast natürlich schon viele Punkte jetzt auch erwähnt.
Genau,
ne?
Dass genau.
Man, zum Beispiel Sport zu treiben, Mannschaftssport, ich glaube, da können auch Dynamiken entstehen oder Learnings, Persönlichkeitsentwicklung, aber ist wahrscheinlich auch eine super individuelle Frage.
Also ich glaube schon, dass man auch als Unternehmer immer auf sich gucken muss, also auch insbesondere auf sich aufpassen muss, was Thema Resilienz angeht, also einfach irgendwie auch selber gesund zu bleiben bei dem ganzen Stress, den man ja sicherlich und bei der ganzen Verantwortung, die man sicherlich hat und auch bei den schlaflosen Nächten, die man mal hat, eben auch immer auf sich zu gucken. Das glaube ich ist eine wichtige Geschichte. Und wie gesagt, mit Herzblut dabei zu sein und eben sich auch ein Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, Netzwerke, die sind eben einfach immer noch ganz, ganz wichtig. Wenn einer einen kennt, der wiederum einen kennt, sind Problemlösungen irgendwie einfacher anzugehen oder zu finden. Und das ist, glaube ich, sowas, wo man sagen sollte, man sollte da nicht alleine gucken, dass man da vor einem Berg steht, sondern immer gucken, wo gibt's Menschen, die einen da irgendwie unterstützen können oder ja.
Ja, sehr guter Punkt. Ich glaube, sehr guter Punkt, weil klar, man ist schon gefordert und man arbeitet viel, man arbeitet sehr viel, aber ich glaube einfach auch wichtig, sich trotzdem in gewisse Auszeiten zu nehmen, um irgendwie wieder Energie zu tanken. Ja, um einfach leistungsfähig zu sein.
Genau.
Nochmal kurz zu deinem Bruder. Jetzt seid ihr zwei Geschwister. Jeder kennt das ja vielleicht in Familien. Bruder, Schwester, man ist zusammen aufgewachsen. Aber ich glaube, ihr habt eine ganz gute Trennung. Du hast anfangs schon mal darüber gesprochen, dass er für den Produktion, Logistik, für den technischen Bereich zuständig ist. Dein Fokus ist ein bisschen mehr Marketing. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Und gibt es hier noch gewisse Learnings, dass du sagst, so klare Aufgabenteilung, kann ich mir vorstellen, ist irgendwie hilfreich, klare Verantwortungsbereiche für den Einzelnen. Trotzdem gibt es ja gewisse Synergien und Übergangsbereiche, wo man sich abstimmt, wo man zusammen entscheidet.
Ja.
Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Dinge zu sagen.
Ja, ich glaube, es ist vom Grundsatz erstmal wichtig, dass man sich versteht. Also passt kein Blatt dazwischen. Das ist schon, auch hier fliegen mal die Fetzen, gar keine Frage, aber auch wie damals mit unserem Vater. Es geht um die Sache und nicht um persönliche Themen oder persönlich jemanden anzugreifen. Wir diskutieren heute immer noch gewisse Bereiche, natürlich, die eben auch übergreifend sind oder wenn es um Strategien geht oder strategische Entscheidungen. Sonst hat aber jeder seine Bereiche und das ist auch glaube ich, gut so. Natürlich habe ich auch meine Meinung zu seinen Themen und er hat auch zu meinen Themen, aber am Ende des Tages müssen ja auch Mitarbeiter eine Verlässlichkeit haben, mit wem spreche ich über was und dann liegt es eben auch an uns, da entsprechend, dass mein Bruder und ich uns eben miteinander kommunizieren und uns gegenseitig abholen zu wichtigen Entscheidungen. Ja.
Okay. Seht ihr euch tagtäglich? Sitzt ihr direkt in einem Büro oder wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt ja einen zentralen Unternehmensstandort in Emsletten.
Genau. Ja, wir sehen uns täglich. Mein Bruder sitzt genau neben mir sozusagen im Büro.
Ja.
Wir bauen ja gerade eine neue Verwaltung. Da wird quasi, wir haben beide dann so ein Eckbüro und dann ist der Flur so leicht dazwischen dann. Wir sehen uns schon jeden Tag und ist auch nicht schlimm.
Okay. Nochmal kurz in die Zukunft reingesehen. Jetzt sagtet ihr, ihr seid so extrem gewachsen über die ganzen Jahre und Jahrzehnte. 1 Million Flaschen. Gibt es da noch Luft nach oben oder ist die Marktpenetration eigentlich so groß? Ist jährliches Wachstum noch irgendwie möglich oder gibt es da konkrete Ziele oder sagt ihr einfach, wir geben Vollgas und gucken, was passiert? Wie sind da so Gedankengänge? Sind die Kapazitäten im Prinzip ausgelastet oder hätte dieses Hochregallager oder eure Produktion theoretisch noch mehr Kapazitäten rein von der Auslastung? Wie ist da der Plan?
Ja, also was ich ja zwischendurch schon mal gesagt habe, bei uns ist das Gas immer vorne rechts. Also wir können da auch nicht so aus unserer Haut. Wir haben immer schon mal Mitarbeiter, die uns dann zwischendurch auch nochmal versuchen einzubremsen und sagen, jetzt müssen wir erstmal die einzelnen Projekte abarbeiten, bevor wir eine neue Idee hier quasi vermarkten. Nee, also wir haben hier schon noch Kapazitäten, hier am Standort zu wachsen, auf jeden Fall. Und es gibt da sicherlich auch schon die eine oder andere Idee. Aber es muss ja auch irgendwie homogen wachsen, sage ich jetzt mal. Also es nützt ja nichts, hier Harakiri zu machen, nicht genug Mitarbeiter für die Projekte zu haben. Da hat man ja dann auch nichts gewonnen. Und wir sind in den letzten Jahren stetig gewachsen, aber auch so, dass es noch ja handelbar war. Und das wollen wir eigentlich auch gerne weiterhin tun. Und ja, freuen uns auf die Zeit, die da noch kommt. Und sind noch nicht müde und sagen, oh, hoffentlich kommt da bald jemand, der es übernimmt. Also unsere Kinder sind auch tatsächlich noch ein bisschen zu klein, um darüber nachzudenken. Und von daher machen wir erstmal nochmal schön weiter so.
Gab es jemals Übernahmeangebote? Es ist ja so, ich weiß, ich kenne das so von der Bierindustrie oder insgesamt auch andere Branchen oder innerhalb der Getränkebranche. Ich glaube, da gab es ja international auch Übernahmen. Auch deutsche Übernahmen, ich weiß nicht, Becks war, glaube ich, mal so ein Unternehmen, was, glaube ich, auch irgendwie übernommen wurde von internationalen Unternehmen. Wie sieht es da aus? Gab es da mal Anfragen irgendwie von anderen oder ist es vorstellbar für euch oder sagt ihr, seid ihr so verwurzelt und ich höre es ja raus, ihr seid einfach noch mega heiß und habt einfach Bock, das Unternehmen noch weiterzuentwickeln?
Ja, also ich sag mal, klar kriegt man so lose Anfragen mal über, ist glaube ich aber auch eher so Akquise von Agenturen, die sich da eben mit Unternehmensverkäufen beschäftigen, konkret nicht. Und aber das ist für uns überhaupt gar kein Thema. Also wir sind hier, wir bleiben hier und wir wollen das noch ein paar Jahre machen.
Ja. Ich bin super gespannt, was da jetzt in den nächsten Jahren passiert. Heike, erstmal mega vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube,
sehr, sehr gerne.
Super spannende Insights, wie alles angefangen hat, wie sich entwickelt hat, wie das für euch als nächste Generation, wie ihr das handelt mit deinem Bruder. Auch nochmal Glückwunsch und Chapeau auf das, was dein Vater und ihr dort aufgebaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn das genauso Vollgas in den nächsten Jahren weitergeht.
Ja.
Auch eure Projekte, die sozialen Projekte, Brunnenbau, auch super spannend, was ihr da gemacht habt, die ganzen Sportgeschichten. Also wertvolle Einblicke in das Unternehmen. Lieben, ja, super vielen Dank und schön, dass du heute da warst.
Ja, vielen lieben Dank und bis bald mal. Danke.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.